Cannstatt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Alles ein bisschen anders in dieser Zeit. Spiele ohne Zuschauer und jetzt kommt auch der Podcast schon montags raus, weil der VfB Donnerstag spielt. Ganz, ganz verquer. 112. Folge. Ich freue mich, Dirk Preis wieder begrüßen zu dürfen, den Sportchef von STZ STN bei uns im schönen, schnuckeligen Podcast. Hi Dirk, grüß dich.
Hallo zusammen.
Ja, es bleibt dir nicht erspart. Du bist mal wieder bei uns zufälligerweise, wenn es mal gerade nicht läuft. Aber das ist, glaube ich, ja eher, seit wir hier diese Sendung machen, öfter der Fall als andersrum im Erfolgsfall. Philipp Meisel weiterhin im Krankenstand. Schöne Grüße, gute Besserung. Wir hoffen natürlich auf die baldige Rückkehr. Wahrscheinlich kehrt Philipp dann zurück mit dem ersten Sieg oder sowas nach der Corona-Pause. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Wir blicken für euch voraus auf die Spiele gegen den HSV am Donnerstag. Wir blicken voraus auf das Spiel gegen Dynamo Dresden am nächsten Sonntag. Aber wir blicken natürlich vor allem auch zurück auf das, was passiert ist in Kiel und versuchen das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen, zumal das ja jetzt mittlerweile eigentlich als sicher erscheint, dass es doch tiefgründigere Probleme sind beim VfB. Und diesen tiefgründigeren Problem wollen wir mal auf den Grund gehen. Dirk, du hast das Spiel vermutlich auch gesehen in Kiel.
Ja, am TV habe ich es verfolgen müssen im Nachhinein. Ja. Und zwar natürlich alles in allem, fand ich, wieder eine große Enttäuschung.
Wie erklärst du dir das, dass also im Vorfeld der Partie wurden ja auch sowas wie die Antennen gespitzt, würde ich mal sagen. Also gerade nach dem, was in Wiesbaden passiert ist, die Probleme schienen, so war zumindest mein Eindruck, detektiert zu sein. Und trotzdem war es irgendwie der alte Stiefel, den man kennt, vor allem auswärts. Ich erinnere mich daran, Dirk, wir beide waren in Bochum bei diesem Auswärtssieg an Montagabend und hatten, glaube ich, so beide so ein bisschen das Gefühl, das könnte so ein Wendepunkt sein. Im Nachhinein stellt sich raus, Bochum war eigentlich eher die Ausnahme, was die Auswärtsspiele angeht. Ne?
Ja, ich tue mir immer schwer, das irgendwie an Auswärts- oder daheim festzumachen. Natürlich hat der VfB lange Zeit daheim auch den riesengroßen Vorteil einer fantastischen Kulisse gehabt, auch in dieser Zweitligasaison wieder. Das hat das Team schon gepusht und vielleicht ist das dann, liegt da auch jetzt doch dann der Ursprung drin, dass sie sagen, dass diese Mannschaft halt doch Probleme hat, sich ohne diese Impulse von außen so in den richtigen emotionalen Zustand zu hieven, den man einfach braucht, um da Spiele leidenschaftlich zu gestalten, dass das von innen heraus eigentlich zu wenig kommt. Andererseits denke ich immer, dass das für eine Mannschaft, die aufsteigen will, die eigentlich ja von der Qualität her besser ist als viele Mannschaften ansonsten, dass die auch auswärts bestehen können sollte. Mich hat viel mehr erschreckt, dass die, und das immer auch beim Wiederholungsfall, dass es jetzt gegen zwei Mannschaften nicht hingehauen hat, gegen die schon in der Hinrunde, und das waren ja Heimspiele, das war nicht der Auswärtsfluch, dass es da schon zwei Niederlagen gab, wovon die eine noch mit, sagen wir mal, großem Unglück oder Pech vielleicht zu erklären gewesen ist. Aber da gab es zwei Niederlagen, die damals schon unvorstellbar irgendwie waren gegen diese beiden Mannschaften. Und jetzt hat man gegen diese Mannschaften wieder verloren. Und das macht mich eigentlich eher fassungslos, wie dass es nun zweimal auswärts wieder passiert ist.
Zeigt zumindest, dass es nichts ist, was man irgendwie unter Zufall irgendwie abhandeln kann. Also gerade, du hast es angesprochen, das Hinspiel gegen Wiesbaden, können wir mal dahingestellt lassen, da wurde es mal zwischenzeitlich ein richtig wahnwitziges Scheibenschießen auch. Aber jetzt kristallisiert sich doch raus, dass der VfB mit dieser Art auch der Herangehensweise des Gegners schlicht nicht klarkommt. Und es ist ja wieder dasselbe Prinzip gewesen. Der VfB hatte auch eine frühe Chance, durch Mario Gomez quasi im Gegenzug fällt, ein Gegentor. Aus der Situation, wo man auch vorher gemeint hat, da könnte die größte Gefahr lungern, nämlich in dem Tempo, das Kiel liefert. Und das alles hat für mich, also das ist wie so eine Never-Ending-Story. Oder man fühlt sich irgendwie wie Bill Murray in Täglich grüßt das Murmeltier. Ich singe jetzt nicht I Love You, Babe von Sonny und Cher, aber wie erklärst du dir das, dass sozusagen dieser Trott, dass man aus dem nicht rauskommt? Das ist, man fühlt sich fast, also erst recht, wenn man schon nicht mehr vor Ort im Stadion ist, aber auch als Zuschauer vor dem Fernseher, man fühlt sich fast ein bisschen wie gelähmt. Das muss ja den Verantwortlichen genauso gehen.
Jetzt fehlt dieser dieser letzte, oder nicht nur der letzte, es fehlt so, dieser Punch fehlt einfach. Ja? Also das haben sie ja letzte Woche auch angesprochen, auch der Trainer hat es angesprochen, so dieses, wir wollen jetzt halt mit dieser ersten Chance oder mit der zweiten Chance das Tor machen und wir wollen dann aber auch, solange wir das Tor eben noch nicht machen, mit aller Macht verhindern, dass wir eins kriegen. Und das sind zwei Dinge, die so mit dieser letzten Konsequenz, dann auch mit wirklich mit der letzten Leidenschaft, mit dem letzten Speed und das hängt alles damit zusammen. Und dieser letzte Punch, den sehe ich einfach nicht. Ja, da wird viel gemacht, da wird auch viel gerannt und man kann am Ende dann wahrscheinlich schwer sagen, oh, die wollten nicht oder die sind zu wenig gelaufen oder die haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Da wird man der ganzen Sache wahrscheinlich nicht gerecht oder tut den Spielern dann auch Unrecht. Aber es fehlt einfach diese letzte Entschlossenheit, die Leidenschaft, der Wille, der Punch und ganz am Ende auch noch dann irgendwo die Fähigkeit, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kommt alles so ein bisschen zusammen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, was ich jetzt gesagt habe, diese Leidenschaft, diese letzte Leidenschaft und dieser letzte Wille, wir wollen dieses Ding jetzt drehen, wir wollen hier, wir haben jetzt noch 8, 9 Spiele, also jetzt zum Neustart und jetzt bringen wir das Ding hier sauber über die Bühne und zwar mit allerletzter Konsequenz. Ja, und dann haben wir zwar keine Mega-Meisterfeier oder Aufstiegsfeier, weil es die dieses Jahr aus bekannten Gründen nicht geben wird, aber dann haben wir unseren Job erledigt, dann haben wir den VfB Stuttgart zurückgebracht in die Bundesliga. Die letztes Jahr beim Abstieg dabei waren, können sagen, okay, wir haben den Fehler repariert, egal was dann danach passiert, aber wir haben zumindest das mal wieder gerade gebogen. Dieser Push, dieser Punch, der fehlt mir einfach.
Das ist ein durchaus vernichtendes Zeugnis, dem kann ich mich aber auch anschließen. Und man merkt, glaube ich, bei uns auch so ein bisschen die Ratlosigkeit. Ich habe auch den Eindruck, innerhalb eines solchen Spiels hat der VfB immer genau von dem zu wenig, was er braucht, um irgendwie was mitzunehmen und genau von dem ein Tick zu viel, was notwendig ist, um das Spiel zu verlieren. Also das war in Wiesbaden so, das war jetzt auch in Kiel so. Lass uns das mal ganz kurz vielleicht nochmal chronologisch aufziehen, weil das ist ja jetzt doch schon eine dramatische Phase beim VfB Stuttgart. Wie hast du auf die Startformation reagiert? Also wir hatten ja diese Diskussion in der Woche zuvor, die Mitreißer werden gesucht. Also Carlos Ubina hat das ja aufgeschrieben, gesagt, gefühlt zu viele Mitläufer, zu wenig Mitreißer. Wo sind diese Spieler, die ein Team richtig anpacken und mitnehmen? Und dann bleibt der Kapitän draußen, Marc-Oliver Kempf beispielsweise. Durchaus überraschend. Wie hast du die Startformation wahrgenommen in dem Spiel?
Ich habe jetzt rein sportlich gesehen, fand ich das nicht so dramatisch, dass jetzt Marc-Oliver Kempf mal draußen sitzt, weil ich ihn jetzt nicht so überzeugend fand in der, auch jetzt vor der Pause, da war er, hat er gar nicht gespielt. Ja, da hat er ja die Folgen dieser Gesichtsverletzung aus dem Spiel auf St. Pauli gehabt. Also es gab jetzt für mich keinen Automatismus nach dem Motto, der muss immer spielen. Wenn aber natürlich das Motto ist, wir suchen jetzt genau diese Jungs, die bereit sind für diese Saisonphase und dann kommst du zu dem Schluss, dein Captain muss draußen bleiben, dann hat es natürlich schon eine bittere Note und spricht jetzt auch nicht zwingend für denjenigen, der die Binde da trägt. Von dem her, ich konnte ein paar Sachen schon nachvollziehen, ja, dass ich jetzt sage, okay, ich bringe den Holger Badstuber mal so ein bisschen als galligen Typen, als unbequemen Geist da hinten drin. Das kann ich schon nachvollziehen. Ansonsten tue ich mich mit manchen Dingen natürlich auch ein bisschen schwer. Also ich finde es immer gut, wenn junge Spieler ihre Chance bekommen, aber man sieht halt jetzt immer mehr, dass hinten links eine mega Problemzone ist, ja, wo man dann auch am Ende sagen muss, da hat es in der Kaderplanung halt irgendwie doch eine entscheidende Lücke. Ja, weil, sagen wir, Bonasosa, da gibt es zwar einen Linksverteidiger, aber der ist einerseits verletzt und hat ja davor auch eigentlich seltenst überzeugt auf dieser Position. Dann hat Gonzalo Castro das Ganze gespielt, solide, aber auch nicht so, dass man sagen, mit Begeisterung diese Rolle ausgefüllt. Und jetzt spielt der junge Clinton Mola da, der hat's okay gemacht, aber du kriegst natürlich da auch keinen Push von dieser Position aus, dass ich sage, okay, jetzt haben wir da mal einen Schritt nach vorne gemacht, sondern da schwankst du von einer Notlösung zur nächsten. Mich hat dagegen in Wiesbaden, hat mich total verwundert, wie man den Nat Phillips als Rechtsverteidiger aufstellen kann. Ja, ein einen schlaksigen Typen, absoluter Typ Innenverteidiger. Und wenn du weißt, was heute gefordert ist auf Außenverteidigerpositionen, wo es wirklich hoch und runter geht, wo du Spielwitz auch brauchst, wo du mal einen im 1:1 dich da durchsetzen kannst, dann ist das keine Position mehr, wo ich mal einen Innenverteidiger hinstelle, schon gar nicht einen, der seine Stärke eigentlich im Kopfballspiel und in der eleganten englischen Grätsche hat. Deshalb sind da schon so ein paar Sachen, die mich ein bisschen ratlos zurücklassen. Dann gibt's den Fall Orel Mangala, von dem man dann lange erzählt hat, er ist einer der besten Zweitligaspieler. Er glaubt, das glaubt selbst auch. Aber man hat es in der Saison nicht hinbekommen, ihn wirklich stark zu machen. Er hat jetzt, musste wohl längere Zeit wegen dieses unklaren Corona-Befundes, so heißt es zumindest, pausieren. Am Anfang hieß es, da gibt es einen unklaren Befund. Nach 3-4 Tagen hieß es, der unklare Befund ist negativ und trotzdem soll jetzt ein Spieler 2 Wochen raus gewesen sein aus dem Training. Also das passt für mich alles nicht so zusammen. Aber vielleicht muss ich dann trotzdem den Mut haben und sagen, wenn das mein Topmann ist im Mittelfeld, dann spielt er halt auch gleich wieder. Ja, und dann nicht wieder sagen, oh, die Trainingseindrücke und hat jetzt ein bisschen Rückstand, sondern dann muss ich, ja, in der jetzigen Saisonphase brauche ich, glaube ich, einfach die Typen, auf die ich setzen kann und will. Und dann muss ich das auch mal durchziehen. Wie gesagt, ich kann beim Holger Badstuber könnte ich wahrscheinlich jedes Mal begründen, warum er nicht spielt. Ja, bisschen zu langsam, über den Zenit und so. Aber wenn ich diesen Typen will auf dem Spielfeld, dann will ich ihn oder ich will ihn nicht. Und dann, wenn ich ihn will, dann brauche ich, dann spielt er halt auch die meiste Zeit. Und so ist es, finde ich, auf anderen Positionen auch. Wenn ich sage, Orel Mangala ist der Mann im Mittelfeld, der kann das, den wollen wir dahin entwickeln. Der hat letztes Jahr ein Jahr zweite Liga auf dem Buckel, hat da wirklich gute Kritiken allenthalben bekommen. Ja, dann stärke ich den eben dann in dieser Rolle. Aber das ist auch nie so richtig passiert.
Das ist ein Kernpunkt. Ich meine, wir befinden uns im letzten Drittel der Saison und man hat das Gefühl, vielleicht mal Gregor Kobel ausgenommen, wobei auch das ja nicht immer so diese Saison der Fall war, dass die Stammelf sich noch sucht oder gesucht wird und man versucht, sie zu finden. Das gilt ja sowohl für die Verteidigungslinie als auch fürs Zentrum, als auch für den Angriff, wo man ja auch, das haben wir letzte Woche mit Marco Schumacher diskutiert, sich bisher einfach kein Stürmer rauskristallisiert, der einfach die Tore schießt, wie es in Simon Terodde war vor 3 Jahren. Das ist sehr, sehr viel Schwebezustand, wenn ich ganz ehrlich bin. Und bei mir persönlich ist es mittlerweile so, spätestens nach dem Spiel gestern, und Dirk, wir hatten das auch schon mal diskutiert, mit diesem Kader, mit dieser Qualität und mit diesem Mangel an Einstellung, der sich oft auf dem Platz zeigt, bin ich fast soweit mittlerweile zu sagen, es ist möglicherweise besser, gar nicht aufzusteigen, auch wenn das natürlich sportlich und finanziell fatal wäre, aber so hast du auch in der Bundesliga keine Chance. Und abgesehen davon, jetzt wenn du dich irgendwie auf dem 3. Platz halten solltest, ich wüsste nicht mal, ob es für Fortuna Düsseldorf in der Relegation reicht. Das ist wirklich sehr, sehr viel in der Schwebe. Und ich weiß wirklich auch gar nicht so recht, wie ich das greifen soll, auch wenn jetzt 2 Spiele gespielt sind nach der Corona-Pause.
Also wo ich immer widersprechen würde, wäre das Argument, dann wäre es besser, wir bleiben in der 2. Liga mit dem VfB. Würde ich immer widersprechen, weil wenn du hochgehst, wie auch immer, hast du die Möglichkeit, ja nochmal was draus zu machen. Und wenn du unten bleibst, gibt's die Möglichkeit nicht. Dann verlierst du einfach weiter an Substanz. Und sagen wir mal, dass du dich über 2-3 Jahre dort unten in Anführungsstrichen konsolidierst und neu aufstellst und dann begeisternd hochgehst, also eine Chance. Braucht man nur mal schauen, wem das gelungen ist, die letzten Jahre, welchen größeren Clubs und wem nicht. Entweder hat es sehr, sehr lange gedauert, wie auch bei Düsseldorf dann manchmal, oder es droht die Gefahr, da irgendwie als graue Maus der 2. Liga zu enden oder am Ende vielleicht sogar noch dort irgendwann in Abstiegsgefahr zu geraten. Gibt es ja auch viele Beispiele. Also dieses Szenario würde ich mal als Wille nie formulieren, ja, nach dem Motto, ja, dann bleiben wir halt lieber unten. Ja,
würde ich auch nicht. Aber würdest du, wenn wir das dann mal weitergreifen, weil du hast die Beispiele ja gerade, du hast die zwar nicht namentlich genannt, aber würdest du dann sagen, der Verein oder sagen wir jetzt muss man sagen, die AG VfB Stuttgart befindet sich an einer ganz, ganz wegweisenden Gabelung, auch was die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte angeht, weil wenn jetzt der direkte Aufstieg nicht gelingt und du landest wirklich in diesem Trott, dann kann es ja schon auch ganz schwer in die andere Richtung gehen. Ich meine, wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber ich habe den Eindruck, der VfB ist gerade in einer ganz, ganz elementaren Phase für seine nähere Zukunft.
Ja, natürlich ist er das. Und das, aber man darf es auch nicht. So dieser eine und einzige Wendepunkt ist es natürlich nicht, weil, sagen wir mal, denk mal 3 Jahre zurück, da hat man wahrscheinlich genau so geredet. Jetzt ist der VfB an einem entscheidenden Punkt. Wenn er nicht aufsteigt, droht dies und das. Wenn er aufsteigt, kann er mit dem Schwung dieses Neuanfangs, dann Thema Ausgliederung, frisches Geld und so, hatten wir ja alles. Und es ist eben, es war dann kurzzeitig mal so und dann ist es auch wieder bergab gegangen. Deshalb ist es nicht so dieser eine und einzige Wendepunkt der Vereinsgeschichte, der jetzt irgendwie bevorsteht. Aber es steht natürlich, ja, dadurch, dass eben vor 3 Jahren, 3, 4 Jahren dass wir die ganze Chance schon mal hatten, steht natürlich wahrscheinlich noch mehr auf dem Spiel, weil ein großer Teil dieses Geldes, was in den Verein kam oder in die AG kam, ist quasi ausgegeben. Die Corona-Krise hat jetzt weiter an den wirtschaftlichen Bedingungen oder an den wirtschaftlichen Substanz genagt, natürlich bei allen Clubs, aber nichtsdestotrotz eben auch beim VfB. Und deshalb ist es schon, wie du sagst, eine sehr wichtige Zeit jetzt die nächsten Tage und Wochen.
Und du bist einfach 2-mal in 3 Jahren abgestiegen. Das heißt, du musst jetzt eigentlich auch versuchen, wenn du es schaffst, wieder hochzukommen, irgendwie diesen Stempel Fahrstuhlmannschaft wieder loszukriegen. Also das ist halt alles auf lange Sicht schon nicht ohne. Und ich glaube, das ist den Verantwortlichen auch bewusst. Lass uns mal vielleicht dieses Spiel aufdröseln. Also wir haben jetzt so ein bisschen die Startelf, da hast du viel dazu gesagt. Ich finde, das war sehr deutlich. Was machen wir mit Daniel Didavi, der sich kurz vor der Pause einmal wegen Meckerns eine Gelbe holt und dann Minuten später wegen eines Offensivfouls den Platz verlassen muss? Ich glaube, mehr Definition von Bärendienst geht wahrscheinlich nicht, ne? Zumal auch mit Blick auf das HSV-Spiel. Wie nimmst du die Geschichte wahr, die sich dazu getragen hat vor der Pause?
Ja, für mich ist so ein bisschen ein Sinnbild, dass diese, auch die Routiniers mit der Verantwortung, die eigentlich auf ihren Schultern liegt im Moment, nicht umgehen können. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Bei manchen ist es einfach die Leistungsfähigkeit. Also ich bin großer Fan von Mario Gomez und war es schon immer und habe ihn auch immer verteidigt gegen, selbst in Bayern-Zeiten gegen oder in Nationalmannschaftszeiten gegen viel Kritik. Ich mag ihn und fand immer, dass er ein Mega-Stürmer war. Aber jetzt muss ich leider auch eingestehen, dass so auch da, das Wort kommt jetzt ein bisschen oft heute bei mir, dieser Punch nicht mehr so ganz da ist. Ja, und er tut sich wahnsinnig schwer. Ja, und er will ja, glaube ich, wirklich unbedingt sich auch hier dann am Ende mit diesem Aufstieg verabschieden und sagen können, ich habe nochmal mitgeholfen, zumindest das zu reparieren. Also das ist das eine, das ist das Thema Leistungsfähigkeit. Bei jemand wie ihm sehe ich auch bei Gonzalo Castro, der so eine Gleichförmigkeit in seinem Spiel hat, die wahrscheinlich jeder Mannschaft, in der es gut läuft, dann auch gut tut. Aber wenn du eigentlich von demjenigen erwartest, der soll da was reißen, reicht es da im Moment auch nicht. Das sind 2 Beispiele der Routiniers, wo es so ein bisschen die Leistungsfähigkeit das Problem ist, jetzt in dieser Phase, wo es heißt Verantwortung übernehmen. Dann hast du ein Routinier wie Hamadi Al-Gadoui, der ja auch 29 ist, der aber natürlich noch nie bei so einem Verein wie dem VfB gespielt hat und natürlich noch nie diesen Erwartungen ausgesetzt war, wo es jetzt darum geht, wirklich da wieder nach oben zu kommen. Und dann hast du eben den Daniel Didavi, der ordentliche und gute Spiele schon gemacht hat, der auch schon wichtige Tore erzielt hat, aber der jetzt in dieser Situation mit der Verantwortung auch nicht umgehen konnte. Er hat ja selber jetzt beschrieben in seinem Post bei Instagram, dass er gesagt hat, er mit dieser ersten gelben Karte, die er hat in Kauf genommen, so dieses typische, ich will mal ein bisschen aufrütteln, ich will den Schiri mal angehen und vielleicht da was auf uns, auf die eigene Seite ziehen, das ist ja noch.
Das hat man richtig gemerkt in der Situation, dass das die Intention war.
Hat da quasi den Sprint angesetzt, wie ansonsten selten in dieser ersten Halbzeit. Aber da steckt ja dann schon ein guter Wille sozusagen für die Gemeinschaft dahinter. Und das kann ich auch mal machen. Aber ich kann ja dann nicht 2 Minuten später den Gegenspieler wegflexen. Ja, also war zwar jetzt nicht ein mega rüdes Foul, aber es war natürlich so blöd, dass ja, viele sagen, der Schiri muss da nicht gelb-rot zeigen, muss er vielleicht auch nicht, aber sag mal, wenn er es macht und er hat es gemacht, kann man ihm jetzt auch nicht irgendwie einen Fehler unterstellen. Das war schon in Ordnung, das so zu machen, und das darf dann halt nicht passieren. Wenn ich sage, ich will Verantwortung für die Gruppe übernehmen, kann ich die erste Aktion machen. Ja, kann da aufrütteln, kann versuchen, den Schiri ein bisschen zu beeinflussen. Die zweite darf ich halt nicht, das darf halt nicht passieren. Ja, und das ist dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass er mit dieser Verantwortung, die er dann übernehmen wollte, einfach überhaupt nicht umgehen konnte in dem Moment. Und das ist bedenklich, weil du hast ja wahnsinnig viele junge Spieler auch im Kader. Die brauchen ja eigentlich dieses Gerüst, diese Erfahrenen. Das funktioniert. Aber das funktioniert halt nicht. Du hast kein Gerüst der Erfahrenen, das jetzt über einen längeren Zeitraum dieser Truppe im Gesicht gibt. Da wechselt ja auch viel. Dann gibt's Formschwankungen. Da ist der Mario mal wieder draußen, mal wieder drin. Dann passiert sowas. An wem sollen sich die ganzen Jungen aufrichten? Schwierig.
Ja, es gibt niemanden, an dem du dich hochziehen kannst und zu dem du so ein bisschen aufschauen kannst und der ja die ganze Mannschaft einfach so ein bisschen mitnimmt, mitreißt. Wie war denn dein Eindruck? Ich sag jetzt mal, was mir gestern dann so ein bisschen im Kopf auch noch rumgeschwirrt ist, als dann die zweite Halbzeit lief. Die hat der VfB dann in Unterzahl bestritten. Und war da für meine Begriffe erstaunlich effektiv plötzlich. Also die Chancen, die man sich rausgespielt hat, die waren dann eigentlich auch drin. Und das war zwar hinterher zwar nur, wie man so schön sagt, Ergebniskosmetik, aber das 3-2 war endlich mal so eine Aktion, wie man sie sich ja eigentlich lange, lange gewünscht hat und die man sich eigentlich bei 0-0 wünscht. Hattest du den Eindruck, sowas nämlich bei mir, dass der VfB in der zweiten Halbzeit auch aufgrund der personellen Lage, das heißt ein Mann Unterzahl, ein bisschen leichter spielen konnte, weil, so wirkte es auf mich, wie gesagt, ich saß hier in Ostfildern-Nellingen vor dem Fernseher und nicht in Kiel im Stadion, aber auf mich wirkte es, der VfB tat sich leichter, weil er nicht mehr zwingend die Favoritenrolle inne hatte in der zweiten Halbzeit. Da lag man hinten 1-0, man war in Unterzahl und man musste irgendwie nicht diese komplette Verantwortung für das Spiel übernehmen, und schon lief es einigermaßen besser, auch wenn es hinten durchaus Löcher gab und Fehler und die Gegentore, aber gefühlt war das für mich in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht so schlimm wie in der ersten, wo man irgendwie zwanghaft mit dieser Favoritenrolle kämpft. Oder habe ich das völlig falsch gesehen?
Aber jetzt liegst du als VfB Stuttgart 0-1 hinten und sagst, okay, wir sind zu 10 und trotzdem willst du ja dann, also willst du ja das 0-1 aufholen. Deshalb fand ich das jetzt, ich hätte es jetzt eher erschreckend gefunden, wenn sie sich dann dem Schicksal vollends ergeben hätten. Ja. Also die mussten ja was machen. Ja. Also das ist ja, und das fand ich dann, ich fand die Reaktion dann okay in dieser ersten Viertelstunde oder sagen wir mal bis zu dem 1-1. Fand ich absolut in Ordnung und kann man auch sagen, hat das Typische, haben eine Reaktion gezeigt, haben uns nicht aufgegeben, Moral bewiesen. Ja, kennen wir alles. Aber das ist ja auch irgendwo Grundvoraussetzung. Du liegst 0-1 hinten, willst in 4 Wochen aufgestiegen sein, spielst bei Holstein Kiel. Klar, du bist einer weniger, aber du musst ja jetzt versuchen, dieses Ding irgendwie zu biegen. Deshalb fand ich das die Reaktion in Ordnung, aber irgendein Stück weit auch selbstverständlich.
Also sollte ich es nicht zu sehr hoch sterilisieren.
Ja, jetzt guck mal, was dann nach dem 1-1 passiert ist. Ja. Da hatte Holstein Kiel nämlich vor den Toren schon 3 nahezu 100%ige Chancen. Also da war das Gebilde ja ruckzuck, als die Kieler dann doch wieder mit Tempo ein bisschen nach vorne kombiniert haben, war das Gebilde ja ruckzuck plötzlich total fragil. Ja, also da war der Pfostenschuss, dann war der eine Kopfball, oder war das sogar nach dem 2-1 schon, wo der eingewechselte Spieler da am langen Pfosten noch knapp daneben köpft. Dann war nochmal so ein Schuss aus dem Rückraum, wo der Ball nach hinten gelegt wurde, so Richtung Elfmeterpunkt.
Ja, das stimmt. Bei 1-1 hatte Kiel die Chancen. Also das stimmt.
Das waren schon mal 3 nahezu, also top hochkarätige Chancen, bevor dann das 2-1 fällt. Also ich fand einfach, die Reaktion musste man, die war okay, aber die musste ja auch kommen. Und dann nach dem 1-1 war das ja aber schon wieder so brutal brüchig. Also ohne das und ohne, weil du jetzt die Chancen angesprochen hast. Ich habe jetzt da kaum welche gesehen. Also ich habe die Elfmetersituation gesehen. Das war ja keine echte Chance. Und dann das 3-2. So viel andere Dinge
Ja, aber darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil da war ja dann die Effektivität zumindest da. Also das ist so ein bisschen das, was ich vorher gemeint habe. Du hast immer von dem, was du brauchst, einen Tick zu wenig oder zum falschen Zeitpunkt und von dem, was du gerade gar nicht brauchen kannst, einen Tick zu viel. Also in der Zeitabzeit waren sie zumindest effektiv, so muss man es ja sehen. Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft, wie gesagt, vielleicht ist es einfach eine Fehlleitung in meiner Wahrnehmung, dass die ein bisschen leichter mit dem Ding umgegangen ist. Jetzt liegen wir 1 und hinten sind in Unterzahl, so wirklich viel zu verlieren, haben wir jetzt auch nichts mehr. Auch wenn, das hast du natürlich auch richtig angesprochen, ist bei 1-1 dann doch wieder große Chancen für Kiel gab und am Ende ja dann per Doppelschlag dann das 2-1 und das 3-1 geschossen. Natürlich muss man da den Namen Roberto Massimo nennen, der sich ja mittlerweile auch schon sehr emotional auf Instagram geäußert hat. Aber das jetzt an ihm festzumachen, ist natürlich wahrscheinlich auch schwierig. Aber es ist halt verdammt unglücklich, wenn so ein Spieler reinkommt und dann 2-3 Minuten später steht es dann halt 3-1 und es sind halt kapitale Böcke gewesen. Aber siehst du das auch darin begründet, dass so ein Spieler wie Roberto Massimo niemanden hat, wie du gerade gesagt hast, indem er sich so ein bisschen hochziehen kann? Also da fehlt der Halt auch.
Ja, ich finde tatsächlich, da fehlt der Halt. Das ist ja schön, wenn nachher alle hingehen und sagen, hey, Kopf hoch und an dir lag's nicht oder was auch immer da für Worte dann gesagt werden. Aber es geht ja eher drum, und das trifft ja auf alles beim VfB zu, es geht ja mal drum, vorher die Dinge zu verhindern. Ich kann auch die ganze Zeit erzählen, wir müssen besser mit Rückschlägen umgehen. Ich kann aber auch mal versuchen, Rückschläge zu verhindern. Und eben nicht das 0-1 kassieren, nicht die ersten 3 Chancen zu vermasseln. Dann brauche ich nämlich nicht mit Rückschlägen mega geil umgehen, weil dann habe ich es von vornherein geregelt. Und so ist es ja auch mit dem Roberto Massimo. Der braucht Halt, aber der braucht nicht Halt, wenn er die 2 Fehler gemacht hat. Der braucht Halt und wie viele andere Jungs schon quasi, wenn er auf das Spielfeld läuft oder im Training oder in der Spielvorbereitung. Ja. Und da frage ich mich, und haben wir ja vorhin schon besprochen, ist da genügend da in dieser Truppe, es sind halt viele junge Spieler, ja, die es da halt gibt. Und das nächste zu Roberto Massimo ist ja, ich frage mich die ganze Saison schon, warum keiner dieser jungen Spieler, wie gesagt, zahlreich vorhanden, schafft es mal über einen längeren Zeitraum einfach in der Truppe zu sein.
Ja. 5-6 Spiele oder so. Ja, gibt's nicht.
Ja, oder sich dann sogar so festzuspielen, dass ich sage, okay, der hat in dieser Saison, in dieser Zweitligasaison beim VfB Stuttgart, diesen berühmten nächsten Schritt gemacht, hat sich in dieser Mannschaft etabliert. Also eine Zeit lang war Roberto Massimo ja dann Rechtsverteidiger oder im rechten Mittelfeld und hat es ja dann, waren auch schwächere Spiele oder schwächere Szenen dann mal dabei, aber hat es sich nach und nach etabliert. Jetzt nach der Pause ist er wieder erstmal raus. Er kommt dann da 10 Minuten vor Schluss, mag da eine undankbare Situation sein, entschuldigt jetzt diese Fehler nicht, aber also, und das meine ich ja, dass du auch keinen von diesen Jungen, die du hast, und laut Sportdirektor sind die ja alle mit Talent gesegnet, aber du hast noch nicht mit einem geschafft, den dauerhaft stark zu machen. Also natürlich gibt es wahrscheinlich diese Mini-Entwicklungsschritte, die so ein 19-Jähriger dann macht, von denen wird ja auch immer geredet und in 2-3 Jahren ist er dann irgendwie auf dem nächsten Level. Aber mir fehlt so ein bisschen, dass mal einer einfach diesen Schritt, den einen Schritt ganz tut und sich dann in dieser Mannschaft etablieren kann. Dafür braucht es natürlich ganz viel von dem Spieler selbst, aber es braucht dann vielleicht auch von außen, also trainerseitig, das Bekenntnis zu sagen, der bekommt jetzt mal das Vertrauen über einen längeren Zeitraum und wir bauen den auf. Ich glaube wenig dran, dass ich jetzt junge Spieler richtig aufbaue und auf das nächste Level hief mit 5 Minuten einsetze. Mir ist schon klar, du kannst jetzt nicht 7 da reinwerfen und sagen, die hieven wir jetzt alle und ich vertraue allen 7, 8 jungen Spielern auf einmal. Aber vielleicht ist es ja die bessere Variante, statt allen ab und zu mal 5 Minuten zu geben, einfach mal dir zu sagen, die 2 sind am weitesten, 1 oder 2 und da ziehen wir es dann auch mal durch mit der Entwicklung.
Wen siehst du da in der Frage dann in erster Linie in der Verantwortung? Das ist ja so vielschichtig. Also es geht ja zum einen Kaderplanung, Kaderzusammenstellung ist dann eine Frage der sportlichen Leitung. Wer wie welche Spielzeit bekommt, ist dann eine Frage des Trainers. Wer wie sich an wem aufrichten und hochziehen kann, ist eine Frage der Chemie innerhalb des Kaders, innerhalb der, der Profis, der Spieler, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Das ist ja sehr, sehr tief. Und da muss man ja eigentlich fast an den Grundfesten sozusagen schrauben.
Also der erste Schritt ist ja, der Sportdirektor stellt zusammen mit, im Normalfall ja, dem aktuellen Trainer die Mannschaft zusammen. Vielleicht jetzt im Falle VfB war es sogar noch mehr hauptsächlich der Sportdirektor. Und ich finde es ja in Ordnung, wenn man dann junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler holt. Da muss einfach die Masse aber stimmen. Also das kann nicht zu viele, finde ich, im Kader haben, weil es ist ja nahezu ausgeschlossen, dass ich jetzt 7 oder 8 Spieler während einer Zweitligasaison mit dem klaren Ziel, wir müssen nach oben, kann ich doch nicht gleichzeitig, das ist ein hehres Ansinnen, aber ich glaube, es geht nicht, kann ich nicht gleichzeitig 8 oder 9 Spieler in ihrer Entwicklung auf den ersten Schritten in den Profifußball begleiten.
Mhm. Ja.
Und dann ist ja die Frage, dann hole ich, wie viel von den Jungs habe ich? Und welche Qualität haben die? Ja, wenn da sind da 3 dabei, die wirklich den Step machen können sofort, die brauche ich halt. Ja, sonst, wie gesagt, das, natürlich ist der VfB berühmtes Wort Ausbildungsverein. Also bekannt dafür, die jungen Spieler waren mal dann auch zu entwickeln, daran zu führen. Aber die Erfahrung hat ja auch gezeigt, es schaffen dann maximal 1, 2 wirklich diesen Step. Und die 2 muss ich aber haben. Ich kann ja nicht nur diese Spieler haben, die ich jetzt 2, 3 Jahre lang begleite in ihrer Entwicklung, ohne dass sie letztlich diesen Schritt machen. Und am Ende brauchst du von der Qualität her auch 2, 3 Jungs, die den Schritt halt sehr schnell machen können. Ja.
Und du darfst vor allem nicht den 2. Schritt vor dem 1. machen. Auch das ist natürlich alles eine kluge Weisheit, aber einfach schwierig umzusetzen. Und beim VfB Stuttgart anscheinend in den letzten Jahren sehr, sehr schwierig umzusetzen. Wir haben es gerade angesprochen, auch die sportliche Leitung, den Sportdirektor. Am heutigen Montag, das ist also der Tag nach dem Spiel in Kiel, an dem wir diese Folge hier aufnehmen, gab es die Gelegenheit für die Medienvertreter, mit dem Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Mislintat, zu sprechen. Diese Gelegenheit hat Heiko Hinrichsen aus unserer Sportredaktion wahrgenommen und wir hören uns jetzt einfach mal an, was Heiko so von dieser Konferenz, von diesem Gespräch mit Sven Mislintat mitgenommen hat.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Ja, lieber Dirk und lieber Christian, ich komme gerade aus einer kleinen Presserunde mit dem VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Und es gibt Neues, aus meiner Sicht auch Überraschendes. Denn Sven Mislintat hat seinem Trainer Pellegrino Matarazzo den Rücken gestärkt. Und er tat dies in sehr extremer Weise, indem er uns sagte, liebe Journalisten, die Trainerfrage braucht ihr mir überhaupt nicht zu stellen. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Er führte das aus mit klaren Worten. Mislintat sagte, Pellegrino Matarazzo wird auf jeden Fall unser Trainer sein, und zwar auch in der neuen Saison. Und er ging weiter und sagte, und zwar egal, ob der VfB nun den Aufstieg in die erste Liga schafft oder nicht. Das ist ein aus meiner Sicht erstaunliches Statement, in dem Mislintat sein Schicksal auch ein bisschen mit dem von Pellegrino Matarazzo verknüpft. Er sagte uns, die sportliche Leitung, wir, die nahe an der Mannschaft sind, dazu gehört er, Matarazzo, der Sportvorstand und Vorstandschef Hitzlsperger, sowie der Direktor Sportorganisation Markus Rüth, der so eine Art rechte Hand von Hitzlsperger ist. Diese 4, sagt er, sind die, die an der Mannschaft dran sind, und zwischen diesem Quartett passe nicht mal ein Blatt Papier. Mislintat erklärte auch, warum er so an Matarazzo hängt. Er meinte, die Mannschaft schätze den Trainer sehr, sie würde das umsetzen und sehr genau ernst nehmen, was er ihr sagt. Und bisher wären alle Matchpläne des Trainers aufgegangen, auch wenn man bisher nach dem Corona-Neustart noch mit 0 Punkten dasteht, nach den beiden Niederlagen in Wien-Wiesbaden und in Kiel. Es bleibt also weiter spannend rund um den VfB, eine erstaunliche Neuigkeit, also Mislintat stärkt Matarazzo uneingeschränkt den Rücken. Mal schauen, wie es für die Schicksalsgemeinschaft, die beiden nun sind, nach dem Spiel gegen den HSV, nach dem entscheidenden Spiel des 3. gegen den 2. weitergeht. Es bleibt also spannend. Bis dahin. Tschüss.
Jawohl, vielen Dank, Heiko. Ganz frisch auf den Tisch vom Gespräch mit Sven Mislintat. Dirk, jetzt sind es, wenn ich richtig bin, noch 7 Spiele in dieser Saison. Ganz plakative Frage, so wie du sie von mir kennst. Inwieweit erinnert dich denn der VfB in dieser Saison ein bisschen an den HSV der letzten Saison, also sozusagen auf der Zielgeraden, das Ding verspielen nach eigentlich einem recht guten und verheißungsvollen Saisonstart. Siehst du da Parallelen?
Ich sehe noch keine Parallelen, aber die Gefahr einfach, dass es jetzt am Ende verspielt wird. Mit diesen zwei, also man hat jetzt 4 Spiele nicht gewonnen und vor allem dieser Neustart nach dieser Corona-Phase unter diesem Vorzeichen, wir wollen, wir dürfen, wir freuen uns, wir geben alles, wir bringen dieses Thema Aufstieg sportlich ins Ziel, dann diese 2 Spiele, das macht mich schon nachdenklich und ja, da mache ich mir schon Sorgen, um dieses, ob dieses Saisonziel am Ende dann tatsächlich erreicht wird. Ich habe ehrlich gesagt in dieser letzten Saison den HSV zu wenig verfolgt, wie woran es da lag, dass die am Ende die Spiele nicht mehr oder die nicht die nötige Anzahl von Spielen gewonnen haben, dass es dann nicht gereicht hat. Deshalb mag ich da jetzt gar nicht groß die Parallele ziehen. Aber ich sehe einfach die Gefahr, dass es jetzt ja, dass das Ziel nicht erreicht wird. Von hinten drückt der FC Heidenheim, die sind nur einen Punkt dahinter. Der VfB spielt jetzt gegen den HSV, ist wieder so ein Spiel, großes Risiko, große Chance. Also hast du mit einem Sieg, gehst du wieder auf Platz 2 und plötzlich könntest du sagen, ja, was wollt ihr eigentlich alle? Wir sind immer noch Zweiter, trotz aller Probleme. Direkter Aufstiegsplatz, du könntest verlieren, Heidenheim zieht vorbei, dann stehst du ganz blöd da und bist plötzlich Vierter und bist dann ist es mit dem Berühmten alles noch in der eigenen Hand eben nicht mehr so weit her.
Übrigens an dieser Stelle schöne Grüße an den Kollegen Marco Seliger, der vor, glaube ich, 2 Wochen sich mit mir unterhalten hat und gemeint hat, schreib mir mal die Heidenheimer noch nicht ab. Der scheint doch durchaus recht zu behalten, zumal Heidenheim auch noch gegen Bielefeld und den HSV spielt im Saisonendspurt. Trotzdem, wenn ich mir jetzt so die Tabelle anschaue, der VfB hat jetzt schon 8 Niederlagen auf dem Konto. Das sind übrigens mehr als Bielefeld und der HSV zusammen. Bielefeld hat 2-mal verloren, der HSV 5-mal. Eigentlich kannst du mit so vielen Niederlagen nicht aufsteigen, aber dass du aufgrund der Konkurrenz und der Punktzahl trotzdem noch eigentlich ganz gut im Rennen bist, trotz 8 Niederlagen, spricht eigentlich auch nicht für die Liga, oder?
Nee, spricht nicht für die Liga. Am Ende kannst du aber wurscht sein, wie gut die Liga ist. Du musst am Ende unter den ersten 2 stehen. Aber es ist ja trotzdem, auch das ist ja ein Signal, ein Gefahrensignal, dass eben diese 8 Niederlagen jetzt schon auf dem Konto stehen. Ich habe gestern mal nachgeschaut, in der Aufstiegssaison vor 3 Jahren waren 7 Niederlagen am Ende der Saison, zum jetzigen Zeitpunkt 6. Der VfB hatte zum jetzigen Zeitpunkt 6 Punkte mehr. Das hört sich jetzt alles nicht so dramatisch mehr oder viel mehr an, aber das zeigt eben, dass eigentlich in diesen letzten 7 Spielen, die jetzt folgen, der VfB sich keine Niederlage mehr erlauben darf und mit einer, ja, vielleicht nicht maximalen, das ist ja auch unrealistisch, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt 4 Spiele nicht gewonnen, aber plötzlich sind wir in der Lage, 7 zu gewinnen. Ich brauche vielleicht nicht die maximale Ausbeute der Punkte, aber schon eine nahezu maximale und gemessen zumindest an den Statistiken der vergangenen Jahre und der Aufsteiger. Ja, und das ist ja die große Gefahr, dass du jetzt einfach sagen musst, okay, ab jetzt darf gar nichts mehr schief gehen. Und die Truppe macht eben gerade nicht den Eindruck, als ob jetzt gar nichts mehr schief geht, die nächsten 7 Spiele.
Das ist so ein bisschen der Blick aufs große Ganze. Im Detail auf die jetzt 2 anstehenden Spiele schauen wir gleich. Zwischendrin schieben wir aber noch kurz einen Jingle ein.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Ja, unser NLZ News Flash. Denn auch in dieser Woche gibt es doch Neuigkeiten von der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart. Und zwar wurde jetzt bekannt, dass es eine neue Kooperation gibt, des einen VfB mit dem anderen VfB, nämlich mit dem VfB Friedrichshafen. Die wollen zukünftig also im Nachwuchsbereich eng zusammenarbeiten. Das soll bereits in diesen Tagen beginnen, mit dem Ziel, Talente zu entdecken und entsprechend zu fördern. Das wurde jetzt am vergangenen Samstag bekannt. Da sollen vor allem die Talente der Jahrgänge U9 bis U13 am Bodensee betreut werden. Während dann die Spieler der älteren Jahrgänge, also U14, U15, eine gezielte Schulung beim VfB bekommen sollen. Also auch da tut sich wieder ein bisschen was. Das ist jetzt auch nicht die erste Kooperation, die der VfB in dieser Form mit einem anderen Verein eingeht. Jetzt aber mit dem Blick VfB Friedrichshafen, das ist ja so fast so ein bisschen das andere Ende Baden-Württembergs, da streckt der VfB nochmal so ein bisschen so seine Fühler nah an, sag ich mal, bundeslandweit aus. So nehme ich das zumindest wahr, oder Dirk?
Ja, das sehe ich eigentlich auch so dahinter, dass man sagt, der Kampf um Talente ist ja kein regionaler mehr oder lokaler, also es geht nicht darum, gegen die Kickers oder der VfB die besten Talente, das ist ja eh ein ungleicher Kampf schon geworden, es geht ja aber mehr und mehr seit Hoffenheim noch dazugekommen ist als Player auf dem Markt und Freiburg ohnehin ja schon seit Jahren eine gute Nachwuchsarbeit macht. Heidenheim hat sich zu einem Zweitligisten etabliert, auch mit einer entsprechenden Nachwuchsarbeit dahinter. Und die haben ja alle ihre verpflichtendermaßen ihre Nachwuchszentren auch dahinter. Also du hast nicht mehr per se einen Standortvorteil durch eine professionelle Jugendarbeit. Die haben jetzt eben mittlerweile mehrere Clubs im Land. Und deshalb glaube ich, dass das einfach das Bestreben ist, wirklich Baden-Württemberg weit oder so, sagen wir im Umkreis von 200 Kilometern, da wirklich eine Abdeckung hinzubekommen, dass man da Talente, die es gibt, im Blick hat und die dann auch frühzeitig vielleicht von einem Weg zum VfB überzeugen kann.
Ja, da merkt man auch so, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon thematisiert, diese Neustrukturierung des NLZ, also da ist doch durchaus einiges in der Mache und ich glaube gerade so der Bereich Bodensee, könnte man es vielleicht schaffen, den einen oder anderen talentierten jungen Fußballer zu gewinnen, wenn er nicht gerade Bock hat, beim VfB Friedrichshafen Volleyballer zu werden. Ist natürlich auch durchaus attraktive Option, wenn man da unten aufwächst. Eine andere Geschichte noch mit Blick auf das NLZ ist so ein bisschen, man will fast schon sagen, so ein bisschen retromäßig. Ne? Es ist nämlich schon ein Jahr mittlerweile her, dass die A-Junioren den DFB-Pokal gewonnen haben in Berlin, beziehungsweise genauer gesagt in Potsdam, im Stadion des SV Babelsberg. Wir haben für euch auf unseren Seiten stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de eine ganz, ganz interessante Auflistung, was eigentlich aus diesen Pokalsiegern vor einem Jahr geworden ist. Sind sie noch hier? Sind sie schon weg? Wie geht es ihnen gesundheitlich? Wie viele Spiele haben sie gemacht? Wie ist so der Weg dieser A-Junioren des VfB Stuttgart vor einem Jahr? Das könnt ihr bei uns nachlesen. Sehr, sehr lohnenswert, aufgeschrieben von unserem, ich sage jetzt mittlerweile nur noch Mastermind, wenn es um Nachwuchs- und Amateurfußball geht, Jürgen Frey. Ich würde sagen, Dirk, wir schauen mal nach vorne. Ne? Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wobei vielleicht ist es für den VfB jetzt mal wieder eine Chance, nicht zwingend der Favorit zu sein gegen den HSV am Donnerstagabend.
Ja, es gibt sicherlich keine Favoritenrolle in dem Spiel, aber natürlich einen großen Zugzwang und Druck, unter dem der VfB natürlich jetzt steht. Und das macht die Sache, ob jetzt Favorit oder nicht Favorit, ob daheim oder auswärts, das macht die Sache sicher nicht leichter. Aber vielleicht tut der Truppe, ja, das wurde ja auch mal angedeutet, jetzt gestern vom Trainer, glaube ich, vielleicht tut der Truppe dieses Müssen, noch mehr Müssen, auch mal gut. Wir haben es ja eingangs angesprochen, es fehlt der Push von den Rängen. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder...
Du hast Push gesagt, nicht Punch, ja, das ist okay. Yeah. Ich mache richtig so einen Counter ein.
Ja, es fehlt die Energie von den Rängen, die vielleicht in dieser Truppe so ein bisschen immer diese letzten Prozent freigesetzt hat. Vielleicht setzt die ja jetzt dieses absolute Müssen in diesem Topspiel gegen den HSV. Vielleicht wird das ja da herausgekitzelt. Ja, also jetzt sagen wir, dieses Thema Favorit oder nicht Favorit, das würde ich jetzt da überhaupt nicht sehen, weil der VfB muss. Der HSV kommt sicher mit ein bisschen besseren Gefühl. Die haben zwar auch nur jetzt nach dieser Corona-Pause zwei Unentschieden hinbekommen, hatten jetzt, soweit ich es verfolgt habe, aber gegen Bielefeld in dem Topspiel relativ viele Chancen, haben dann eben das entscheidende Tor nicht gemacht. Aber hatten da zumindest gegen den Tabellenführer viele, viele Tormöglichkeiten sich erarbeitet. Deshalb kommen die wahrscheinlich eher mit dem Gefühl breite Brust und hey, wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Der Trend sieht ganz gut aus. Der VfB hat zweimal bitter enttäuscht, kommt von einer ganz anderen Ausgangslage, hat damit wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck, aber vielleicht setzt es ja auch was frei, ist jetzt eine vage Hoffnung, aber irgendeine muss man ja auch formulieren und haben, denke ich.
Und mit diesen Aussagen, meine Damen und Herren, hat Dirk Preis völlig unabgesprochen die direkte Überleitung geschafft zu dem, was Jonas Bischofberger mit Blick auf das Spiel gegen den HSV zu sagen hat.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Im Hinblick auf das bevorstehende Spitzenspiel gegen den HSV kann man das zurückliegende Spiel gegen Kiel so ein bisschen als taktische Blaupause nehmen. Denn die beiden Mannschaften sind sich spielerisch doch relativ ähnlich. Kiel und der HSV nutzen beide so eine 4-3-3-Systematik, meistens, manchmal auch ein 4-2-3-1 oder eine Raute. Und beide Mannschaften verfügen auch über ein sehr ballsicheres und mutiges Aufbauspiel. Nur wird der HSV natürlich mit einer etwas anderen Anspruchshaltung ins Spiel gehen. Die werden mehr versuchen, auch selbst eine Dominanz zu entwickeln. Und der HSV wird wahrscheinlich auch noch ballsicherer auftreten als Kiel. Also zum Beispiel in Gegenpressing-Situationen, wenn der VfB nach Ballverlust nachsetzen will, dann versteht es der HSV eigentlich immer sehr, sehr gut, den Ball zu sichern, zu behaupten und dann eben in eine Ballzirkulation überzugehen oder zu kontern. Was das Ganze noch komplizierter macht, ist, dass Daniel Didavi ausfallen wird. Didavi ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler und auch prägender Spieler für Matarazzos System, der jetzt auch immer eine relativ ähnliche Rolle gespielt hat. Das führt allerdings auch dazu, dass die Mannschaften es mittlerweile ganz gut zu schaffen scheinen, sich auf ihn einzustellen. Also Kiel hat es zum Beispiel mit einer sehr engen Manndeckung geschafft, ihn ganz gut aus dem Spiel zu nehmen. Und insofern ist sein Ausfall natürlich auch gewissermaßen eine Chance, dass man vielleicht mal hier ein bisschen was Neues ausprobiert, eine andere Rollenverteilung im offensiven Mittelfeld wählt und es dadurch vielleicht auch schafft, den HSV so ein bisschen zu überraschen.
Ja, vielen Dank, Jonas. Die Taktikanalyse wie immer auch, dass er das so ein bisschen aktuellen Blick genommen hat, wie denn der Ausfall von Daniel Didavi möglicherweise kompensiert werden kann, doch durch ganz interessante Einblicke. Dirk, du hast es gerade vor unserem Einspieler angesprochen. Der HSV jetzt eigentlich auch nicht rosig. Bielefeld genauso, auch nicht rosig. Also die haben ja eigentlich auch nur 2 Punkte geholt. Das heißt, nur im Vergleich zu den 0 Punkten des VfB sind das halt 2 Punkte mehr. Aber ich habe zumindest die Spielzusammenfassung dieses HSV-Bielefeld-Spiels gesehen und ich fand den HSV schon durchaus ansprechend, sagen wir es mal so. Muss man Angst haben, dass Martin Harnik die Dinger jetzt dann halt am Donnerstag macht, die er am Sonntag vergeben hat?
Ja, wie ich habe es ja gerade schon gesagt, die kommen mit einem vernünftigen Gefühl, trotz auch eher magerer Ausbeute jetzt aus den 2 Spielen nach der Pause, aber mit einem ganz anderen Gefühl. Und natürlich kann da immer wieder mal der Knoten dann aufgehen und die machen die Dinger rein. Der VfB muss das einfach verhindern. Seinerseits mal Chancen herausspielen und zwar richtige Chancen und die dann auch nutzen. Dann ist das wird wahrscheinlich schon ein relativ offenes Spiel werden mit, sagen wir, keiner klaren Favoritenrolle, ein Spiel auf Augenhöhe und ja, dann geht's eben um die Kleinigkeiten und die sollte der VfB mit viel Leidenschaft und Einsatzbereitschaft einfach mal versuchen, auf seine Seite zu ziehen und zwar von Beginn an, nicht erst nach dem Rückschlag, Widerstandsfähigkeit, Trendwort, das wir dann mit Fußball zeigen, ja, sondern wirklich von Anfang an da mal Konsequenz in allen Aktionen, so wie so offensiv und defensiv.
Und du hast es ja auch vorher angesprochen, also dieses Gefühl, nicht zwingen zu müssen, wobei jetzt mir gerade irgendwie so ein Werbejingle im Ohr ist, weniger müssen. Aber bevor ich das jetzt breitrete, du hast angesprochen, der HSV kommt mit einem guten Gefühl. Ich weiß gar nicht so wirklich, ob das so ein gutes Gefühl ist. Die haben zwar ordentlich gespielt jetzt gegen Bielefeld, aber nur einen Punkt mitgenommen ist jetzt auch nicht so zufriedenstellend. Und sie haben in der Vorwoche in Fürth auch in der 94. noch den Ausgleich bekommen. Also ich würde zumindest sagen, da treffen durchaus 2 angenockte Mannschaften aufeinander. Auch wenn das Gefühl möglicherweise, was die Leistung betrifft beim HSV, durchaus besser ist. Aber so wirklich fest auf beiden Beinen stehen die ja auch nicht. Die sind ja locker auch verwundbar. Das hat man ja auch gemerkt, auch vor der Corona-Pause. Aber jetzt auch. Das ist keine Mannschaft, die unschlagbar ist, um Gottes Willen, oder?
Nein, absolut nicht. Also das zeigt sich ja, die haben ja auch keine Traumsaison bisher hingelegt. Ja, die haben auch ihre Schwierigkeiten. Die hatten natürlich auch so ein bisschen den Aderlass, nach dem ersten verpassten direkten Wiederaufstieg. Geht halt, haben wir ja eingangs mal besprochen, geht halt nochmal Substanz verloren. Und das ist jetzt nicht mehr die Bundesliga-Truppe, die jetzt auf direktem Weg die Rückkehr anstrebt, sondern das hat sich das Gesicht der Mannschaft natürlich auch ein bisschen verändert. Die spielen auch keine absolut souveräne Saison. Und ich will es ja gar nicht sagen, aber mit Blick auf die letzten 2 Spiele mag man ja gar nicht sich ausmalen, was für den VfB jetzt drin gewesen wäre mit 2 klaren Siegen. Ja, da hättest du den HSV distanziert. Du wärst ja in Bielefeld plötzlich dran, weil die eben auch nur zweimal unentschieden gespielt haben. Und du hättest vielleicht am Torverhältnis auf den HSV nochmal was gut gemacht. Aber ja, ist erledigt.
Hätte, ne?
Ja, genau. Ist erledigt, ist nicht so eingetroffen. Deshalb ist jetzt eben umso mehr gefordert, am Donnerstag da den HSV eben zu schlagen.
Mit Blick auf so ein bisschen die negativen Emotionen allerdings, finde ich, hat der VfB die schlechteren Karten. Also anders ausgedrückt, das Spiel darf der VfB nicht verlieren, sonst sieht es, glaube ich, düster aus. Mit Blick auf Platz 2 und vermutlich auch schon mit Blick auf Platz 3. Heidenheim spielt auf St. Pauli meines Wissens, also auch da würde ich sagen, es ist absolut Verlieren verboten für den VfB, oder? Sonst wäre der HSV 4 Punkte weg.
Ja, aber sag mal, ein Sieg ist Pflicht. Den Satz habe ich vor ein paar Tagen schon mal gehört, vor der Reise nach Kiel. Da gibt es jetzt nicht viel anderes zu sagen. Leider hat es beim damals hat es nicht geklappt, also deshalb sah die Ansage, darf ruhig die gleiche bleiben, aber was dann folgt, sollte sich verändern.
Ich frage dich mal ein bisschen plastischer. Donnerstagabend nach 22 Uhr, 85. Minute, es steht 1-1 oder 0-0, irgendwie, es steht unentschieden. Gehst du auf Sieg oder nimmst du den Punkt?
Wie ich den Trainer kenne, nimmt er den Punkt.
Und versucht das Ding dann in den restlichen 6 Spieltagen zu regeln?
Ja.
Okay. Werden wir auf jeden Fall im Blick behalten und hoffen natürlich, dass es nicht sozusagen kompletter Schiffbruch ist, nach dem, was jetzt da am Sonntag passiert ist gegen das nächste Team aus dem hohen Norden. Das nächste Spiel, beziehungsweise das übernächste Spiel, da müssen wir auch noch ganz kurz anreißen, denn wir nehmen ja jetzt die Folge auf zu Wochenbeginn, blicken auf das HSV-Spiel, aber haben natürlich auch noch dieses Auswärtsspiel am Pfingstsonntag bei der SG Dynamo Dresden. Das ist insoweit wieder irgendwie ganz schwer zu greifen, weil das für den Gegner des VfB das erste Spiel sein wird nach der Corona-Pause. Sofern jetzt nichts Dramatisches mehr dazwischen kommt, man weiß es ja nicht. Aber wenn jetzt alles nach Plan läuft, steigt Dynamo Dresden mit dem Heimspiel gegen den VfB wieder ein. Auch schwierig, glaube ich, für beide Vereine dann die Situation, oder?
Ja, da können wir jetzt aber natürlich auch wieder minutenlang diskutieren oder sinnieren. Ist das jetzt, für wen ist das ein Vorteil, für wen ist das ein Nachteil? Ich glaube natürlich, dass eigentlich die Dresdner einen Wettbewerbsnachteil haben. Die haben einfach 2 Wochen lang nicht als Mannschaft trainieren können. In diesen 2 Wochen haben alle anderen Clubs der zweiten Liga schon absolut komplettes Mannschaftstraining gemacht. Wenn das kein Nachteil ist, dann weiß ich es nicht. Aber wie die Auswirkungen auf das Spiel dann sind, das kannst du ja immer ganz schwer voraussehen. Ja? Denn dann kommen die ohne Negativerlebnisse, wie sie jetzt der VfB schon eingesammelt hat, kommen die da auf den Platz und sagen, so, jetzt geht's für uns los und jetzt brennen wir hier was weg. Kann natürlich auch passieren. Auf der anderen Seite, vorletzter oder letzter?
Ja, nee, mit Abstand letzter, das ist ja ein bisschen das Problem. Die müssen ja gerade so ein bisschen abreißen lassen. Der KSC Wiesbaden punkten doch immer mal wieder. Und die haben jetzt dann, glaube ich, 3-4 englische Wochen am Stück. Wahnsinn auch.
Ja, und die werden frisch sein, logischerweise, stehen natürlich aber auch unter massivem Druck, weil die sich ja, wollen die wirklich noch ans rettende Ufer kommen, müssen die auch eine Serie hinlegen. Ja. Und die, da könnte natürlich, wenn du denen kannst du vielleicht mit einer überzeugenden Leistung und einem schnellen Tor sehr schnell auch den Zahn ziehen, ja, dass da von es geht wieder los, wir starten die Aufholjagd, relativ schnell, relativ nur noch wenig zu sehen ist.
Und wir sprechen nicht über das vergangene Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Dynamo Dresden, oder? Das lassen wir jetzt einfach mal weg.
Nee, wir sprechen ja auch nicht über das vergangene Zweitliga-Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim Hamburger SV.
Da hast du völlig recht.
Erfolgreich vermieden bisher, ja.
Nee, das lassen wir weg. Das überlassen wir euch. Ich sehe schon, wie jetzt gerade bei unseren Hörern so ein bisschen schon wieder Kopfkino läuft. Nein, vielleicht schafft der VfB ja tatsächlich sowas wie den Turnaround gegen den HSV am Donnerstag und nimmt diesen Schwung am Sonntag in Dresden mit. Wir werden das natürlich für euch weiterhin verfolgen, intensiv auf unseren Seiten stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de, in der App Mein VfB, da bekommt ihr alle aktuellen Hinweise. Wir berichten auch über die Telefon- bzw. virtuellen Pressekonferenzen mit Pellegrino Matarazzo, da seid ihr immer auf dem Laufenden, was das Personal angeht. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche nach diesen beiden Spielen gegen Hamburg, gegen Dresden und bereiten uns dann vor auf, was steht denn eigentlich an? Osnabrück kann das sein, das Heimspiel? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Jedenfalls, ich werde die Zeit jetzt nutzen, um den weiteren Spielplan zu studieren. Bedanke mich bei Dirk Preis. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier am Montagvormittag, quasi zum Frühshoppen.
Stand aber kein Getränk neben mir hier.
Das stimmt, bei mir war es nur Kava. Ja, ohne Product Placement. Wir halten euch natürlich am Donnerstagabend auf dem Laufenden, wünschen euch trotz allem weiterhin viel, viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und bei der weiteren Saison, sofern ihr sie denn verfolgt. Und hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Philipp Meisel, weiterhin, ne, gute Besserung. Halt die Ohren steif. Ciao.
Tschüss.
VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.